Wir wollen miteinander das erste Königsbuch aufschlagen. Und wenn ich erste Königsbuch sage, wisst ihr, dass wir uns wieder mit dem Leben des Elia beschäftigen wollen. Das Leben des Elia. Die Bibel hat den Vorzug gegenüber allen anderen Büchern, dass sie nie umgeschrieben werden muss. Und dass es ein lebendiges Buch ist. Und dass es Kraft hat, uns zu verändern. Das Evangelium, das Wort Gottes, es ist kräftig, mächtig zu erretten. Und das Leben des Elia zeigt uns ganz vieles für unser Leben. Und heute im 1. Königsbuch, im 21. Kapitel, möchte ich einen Abschnitt lesen ab Vers 17. Und bis zum Ende des Kapitels, bis Vers 29. Wir kommen mit hinein in eine Geschichte, die schon begonnen hat. Und von daher muss ich am Anfang ein klein wenig darüber erzählen. Der König Ahab hat einen Weinberg nahe von seinem Palast ins Auge gefasst, der ihm ganz arg gefallen hat. Aber er gehörte ihm nicht. Es war der Weinberg Nabots. Und nun geht er zu dem Nabot und sagt, gib mir deinen Weinberg. Aber der Nabot möchte nicht. Dann kommt er nach Hause und ist traurig. Und seine Frau, die Isabel, fragt, ja, warum bist du traurig? Und jetzt passiert es, dass sie also eine Idee hat. Es ist keine gute Idee gewesen, sondern ganz im Gegenteil. Sie stiftet zwei gottlose Männer an, die nun in der Stadt, in der Nabot lebt, bei einer Feier auf einmal aufstehen und sagen, er hat den König und er hat Gott gelästert. Und dann wird er gesteinigt. Ja, und jetzt geht also der König Ahab auf den Weg, macht sich auf den Weg, um den Weinberg Nabots in Besitz zu nehmen, nahe bei seinem Palast. Das ist also die Vorgeschichte. Das müssen wir uns nun dazu denken. Und jetzt kommt also unser Text. 1. Könige 21, ab Vers 17. Aber das Wort des Herrn erging an Elia, den Tisbiter, folgendermaßen. Mache dich auf und geh hinab, Ahab entgegen dem König von Israel, der in Samaria ist. Siehe, er ist im Weinberg Nabots, wo er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Du sollst aber zu ihm sagen, so spricht der Herr. Das ist eine besondere Stelle. Was würde der Herr wohl jetzt sagen, wenn er so unser eigenes Leben, was wir die vergangene Woche getan haben, beleuchten müsste und sagen müsste, so spricht der Herr. Was würde er sagen? Was würde er zu uns sagen? Das ist was ganz Praktisches. Das ist eine ganz praktische Anwendung aus diesem Text. Und das ist wichtig, dass wir das auch an uns herankommen lassen, nicht nur sagen, ja, dieser gottlose Ahab oder diese gottlose Menschen, sondern dass wir uns fragen, wie würde der Herr mit uns reden? So spricht der Herr. Also, Vers 19. An der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde auch dein Blut lecken, ja, das deinige. Und Ahab, nee, ich habe jetzt vergessen, einen Vers zu lesen, seht ihr? Es heißt nämlich zweimal, so spricht der Herr. Deswegen muss ich Vers 19 nochmal lesen. Du sollst aber zu ihm sagen, so spricht der Herr, hast du gemordet und in Besitz genommen? Und du sollst weiter mit ihm reden und sagen, so spricht der Herr. An der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde auch dein Blut lecken. Ja, das deinige. Und Ahab sprach zu Elia, Hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach, ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, das zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Siehe, ich will Unheil über dich bringen. Das ist auch so ein Vers, wo manche dann ganz schnell sagen, ja, das ist der Gott des Alten Testamentes, der zornige Gott. Aber das würden wir völlig falsch verstehen, wenn wir es so lesen. Gott macht nicht nur lebendig, sondern er tötet auch. Heute sterben Menschen. Nicht, weil sie aus der evolutionären Gründe heraus nun eben Alterung nun erlebt haben, sondern weil sie dem Gericht Gottes verfallen. Wenn du dies tun wirst, wirst du sterben. Also, es sind Gerichtsurteile Gottes, die da auch ergehen, heute auf der ganzen Erde. Und von daher ist es ganz wichtig, das zu verstehen. Dieser lebendige, dreieinige Gott, wenn man seine Hand, die er in Jesus Christus ausstreckt, wenn man sie nicht ergreift, bleibt nur der Tod übrig, das Unheil. Und wir wissen nicht, wie lange wir noch dann Zeit haben auf dieser Erde, in unserem Leben, bis es zu uns kommt. Hier wird es für den Ahab angekündigt. Siehe, ich will Unheil über dich bringen und deine Nachkommen wegfegen. Und ich will von Ahab ausrotten, was männlich ist, Mündige und Unmündige in Israel. Und ich will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats. Über dieses Haus kam Gottes Gericht. Und wie das Haus Baesas, des Sohnes Achias, auch über dieses Haus kam Gottes Gericht. Könnt ihr nachlesen im 1. Königsbuch. Um der Herausforderung willen, womit du mich zum Zorn herausgefordert hast. Gott herauszufordern, Gott zu reizen, durch Unglaube, durch Ungehorsam, das ist etwas, wo man selbst nur verliert. Mit ihm zu streiten, wie sagt es der Herr gegenüber dem Paulus, als er noch ein Saulus war, es wird dir schwer fallen, gegen den Stachel auszuschlagen. Bis zum heutigen Tag, so alle, die mit Gott streiten, bringen sich selbst um. Man kann nichts Besseres für seinen eigenen Tod tun, als mit Gott zu streiten. Wer mit der Wahrheit streitet, wird am Ende der Verlierer sein. Also, das ist etwas, wo wir nicht machen dürfen und nicht machen sollen. Um der Herausforderung willen, womit du mich zum Zorn herausgefordert und Israel zur Sünde verführt hast. Und auch über Isabel redete der Herr und sprach, die Hunde sollen Isabel fressen vor der Festungsmauer von Jezreel. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen. Und wer auf dem Feld stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen. Gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte, zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isabel ihn anstachelte. Und er verübte sehr viele Gräuel, indem er den Götzen nachfolgte, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete und schlief im Sacktuch und ging still einher. Daher ging das Wort des Herrn an Elia, den Tisbiter, folgendermaßen: Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigt? weil er sich nun vor mir demütigt, will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen. Erst zu den Lebzeiten seines Sohnes will ich das Unheil über sein Haus bringen. Ja, ich möchte am Anfang noch mit uns kurz still werden und beten. Ach Herr, wir kommen zu dir als Bedürftige, als Menschen, die ja von Natur aus nicht leben können, die nur durch deine Gnade und durch deinen Sohn, unser himmlischer Vater, leben können. Nur durch dein Wort und nur durch deinen Geist. Wenn wir diese Geschichte lesen und nun auch uns darüber Gedanken machen, Herr, dann brauchen wir deine Hilfe, dein Wort, deine Botschaft für uns. Rede hinein in unser eigenes Leben. Und rede du hinein in unser eigenes Leben mit deiner Kraft und deiner Macht und deiner Stärke. Denn unsere Herzen sind schwerfällig, Herr, und wir von uns aus tun uns wirklich nicht leicht, dir zu folgen. Die Sünde in unserem Fleisch ist immer noch ein Hindernis für uns, und wir wollen das Gute und tun das Böse. Ach Herr, hilf uns, erbarm dich über uns und offenbare du dich uns. Dies wollen wir bitten, unser himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen. Diese Geschichte aus dem Leben Elias bietet uns sehr viel. Wir wollen uns auf drei Dinge hauptsächlich konzentrieren. Und ich sage sie am Anfang, damit ihr es schon mal auch hört. Zum einen wollen wir uns mal damit beschäftige, wie viel Mühe der Elia mit dem Ahab hatte. Und dann wollen wir uns anschauen, den Auftrag Elias, den er für Ahab bekommen hat. Und danach wollen wir auch schauen, wie nun der Elia das alles wohl auch weiter verfolgt hat und wie er darauf geblickt hat, was nach dieser Gerichtsbotschaft in dem Ahab vorging und was er da auch nun von seinem Herrn zu hören bekommen hat. Aber beginnen wir damit, dass wir uns die Mühe des Elia mit dem Ahab, mit dem König Ahab näher betrachten. Wir sehe, dass er hier mitten in den Weinberg Nabots gerufen wird, nach Jezreel, wo der Königspalast von dem König Ahab auch war. Dort sollte er hingehen. Nun begegnet er demjenigen, der ihn verfolgen hat lassen. Wir lesen im 1. Königsbuch im 18. Kapitel den Bericht von Obadja, einem Angestellten des Königs Ahab, der auf den Elia getroffen war. Und dann also sagt er dem Elia, so war der Herr, Vers 10, 1. Könige 18, so war der Herr, dein Gott lebt, es gibt kein Volk noch Königreich, in das mein Herr nicht gesandt hätte, um dich zu suchen, um ihn aber auch umzubringen, um ihn anzuklagen. Und als er ihn dann sieht, sagt er, der König Ahab, zu dem Elia, bist du da? Vers 17 ist dann aus 1. Könige 18. Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? So jemand hatte er zu begleiten. Und nun schickt Gott ihn zu ihm hin. Geh zu diesem Weinberg Nabots. Und als er dann zu ihm kommt, sagt der Ahab wieder, hast du mich gefunden, mein Feind? Also er wird zu jemand geschickt und bekommt einen Auftrag für jemand, der unangenehm ist, der ihn ablehnt, der ihn verfolgt und danach trachtet, ihm das Leben zu nehmen. Das ist schon mühevoll. Der mit seinen Worten dauernd verletzt und beleidigt. Du bist ein Feind. Du bringst Unglück. Nicht angenehm. So jemand begegnen zu müssen. Nicht nur ihm begegnen zu müssen, so wie man auf dem Gehweg vielleicht einem Menschen begegnet, an dem man vorübergeht, sondern für ihn da zu sein und ihm Gottes Wort zu bringen und all das auszuhalten, was nun dieser Ahab eben auch dem Elia alles so an Widerstand entgegensetzt. Und das über Jahre hinweg. Wir wissen, dass die Hungersnot mehrere Jahre angedauert hat und der Elia also von daher schon über eine längere Zeit mit dem Ahab zu tun hatte. Was hat es im Herzen des Elia alles auch bewirkt? Wir lesen das nicht ganz konkret, wie sein Blutdruck vielleicht angestiegen ist, wie er nervlich unter Umständen dann auch Angst hatte. Wir lesen nur einmal kurz nachdem eben am Berg Karmel der große Sieg errungen war, wie der Elia, weil die Isabel ihn verfolgen ließ, auch Todesängste hatte. Davon lesen wir. Und jetzt soll er wieder zu dem Ahab hingehen. Darf Gott denn sowas überhaupt tun, könnte man sich nun fragen. Ist es denn möglich, dass heute ein Kind Gottes in der Weise auch gebraucht wird? Oder mit anderen Worten mal so gefragt, ist es dem Herrn Jesus möglich, uns als Bote zu senden, Menschen gegenüber, die uns hassen, die uns ablehnen, die uns beleidigen, die uns verletzen, die unseren Tod wünschen? Ist es denkbar, dass wir von unserer Seite aus uns vielleicht dann auch so das sage oder auch aussuche? Moment mal, also mit denen will ich nichts zu tun haben. Herr Jesus, du musst mir schon Leute schicken, die mir angenehm sind, sympathisch sind. Mit denen will ich zusammen sein. Die suche ich auf. Aber Leute, die unangenehm sind, Leute, die stinken, Leute, die nicht reden können, Leute, die nicht intelligent sind, Leute, die gemein sind, Leute, die gefährlich sind. Mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Wir wären hier in Deutschland nie mit dem Evangelium erreicht worden, wenn die Missionare, die hierher gekommen sind, so gedacht hätten. Es würde heute keine Gemeinde geben, keine Bibelübersetzung, kein christliches Zeugnis. Wenn vor wie viel hundert Jahre es auch jetzt schon her ist, die Leute gesagt hätten, Moment mal, aber das sind doch so unangenehme Barbaren und Germaner und Kelter und was weiß ich was. Also zu denen will ich nicht gehen. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Da kriege ich doch gar nichts zurück, da muss ich ja was geben, ohne was zurückzukriegen. Ich bringe ihnen Gottes Wort und werde verfolgt. Und ich bin dann nachher der Feind und werde gesucht und sie wolle mich töten. Nein, nein, Herr, such dir jemand anderes. Such dir jemand anderes. Aber ist ein christlicher Dienst anders beschreibbar, wie genau dieser Dienst, den der Elia hier getan hat? Wenn ich mit euch jetzt die Apostelgeschichte durchblättere, und wir haben das ja vor einiger Zeit getan, dann finden wir ja auch, dass der Petrus und der Paulus immer wieder um des Evangeliums willen verfolgt worden sind, ins Gefängnis geworfen worden sind, gesteinigt worden sind, am Ende getötet wurde. Und aus dem Grund ist es ganz wichtig, dass wir das verstehen. Der Herr Jesus führt uns nicht nur auf Wege, die uns angenehm sind. Er führt uns nicht nur auf Wege, die uns sympathisch sind, wo wir von unserer Seite aus so drauf reagieren, dass wir sagen, da möchte ich gerne sein, da gefällt es mir. Sondern es kann sogar sein, dass der Herr Jesus uns genau so führen will an einen Ort, zu Menschen in Umständen, wo wir all das nicht haben, was wir uns wünschen. Das muss nicht dauernd so sein, aber es ist durchaus denkbar. Und deswegen ist es ganz wichtig für uns, dass wir uns das sagen. Wir sind bereit, Mühen auf uns zu nehmen, weil wir Jesus gehören. Wenn du Jesus nicht gehörst, dann trifft dich das nicht. Dann gehörst du ja, dem Fürst dieser Welt, dem Satan, und läufst nach seiner Richtlinie und machst, was er will. Aber wenn du Jesus gehörst, ist dein Auftrag, Jesus zu dienen. Darüber gibt es gar keine Diskussionen. Der Sohn Gottes diskutiert nicht mit seinen Geschöpfen. Möchtest du vielleicht das tun oder das tun? Such es doch einfach aus. Ach, such dir deinen Weg doch selber aus. Er führt uns. Er sagt zu dem Saulus, ich werde dir zeigen, wie viel du für mich leiden musst. Er fragt ihn nicht, ja, wie viel soll es denn sein? 10%, 20%, 50%, 80%? Sondern er hat für ihn einen Weg bestimmt. Der Herr Jesus hat für dich einen Weg bestimmt. Und es ist für dich ein Weg, der genauso Mühe mit sich bringen wird, wie für den Elia, wie für den Paulus. Nicht, dass du das gleiche Leben wie der Elia und der Paulus hast, aber du erfährst auch Mühe. Und du kannst nun mit deiner Mühe umgehen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Du kannst dich sagen, oder auch bezeichne als Lasten, die der Herr Jesus dir auferlegt und die leicht sind, das ist die Wahrheit, sagt der Herr Jesus seine Jünger, meine Lasten sind sanft. Oder du kannst sagen, mein Leben ist so unerträglich, es ist so schrecklich, mein Leben. Also, ich bin nicht zufrieden. Was ist nun für unser Herz das Bessere? Ist das besser für uns, dass wir sagen, die Lasten, die der Herr Jesus mir in mein Leben hineinlegt, sind eigentlich für mich eine Würdigung eher. Weil er damit mir sagt, schau, ich vertraue dir, dass du mit meiner Hilfe in der Lage bist, damit umzugehen. Wenn ich so denke, bin ich gesegnet. Kann ich trotz vieler Kämpfe, Mühe, Krankheitsnöte, Streit mit irgendwelchen Menschen, die mich anfallen, kann ich in Frieden leben, weil ich es aus der Hand Jesu nehme. Und weil ich sage, es kommt von ihm. Er hat mich auf diesem Weg geführt. Jetzt stehe ich im Weinberg Nabots, aber ich stehe im Namen des Herrn hier. Und ich bin nicht allein. dann ist mein Weg einer, der wirklich triumphal sein darf. Trotz, dass ich eben auch leide und Mühe habe und unter Umständen ganz arg angefochten bin. Aber ich kann es natürlich auch anders machen. Ich kann sagen, nein, das alles muss weg. Das muss weg. Die Mühe muss weg. Die muss einfach aus meinem Leben verschwinden. Ich bin nicht bereit, so ein Leben anzunehmen. Ich will schön haben. Ich will mich entspannen. Ich will happy sein. Dann streitest du dein ganzes Leben lang. Und wirst immer fort und fort die nächste Lösung suchen. Wie kann ich es leichter haben? Wie kann ich Erleichterung bekommen? Ich will doch nicht leiden. Ich will doch keine Mühe haben. Ich will doch nicht so leben, wie ich es jetzt auferlegt bekommen habe. Und dieser Kampf wird bis zum Ende deines Lebens gehen. Und wenn man dich sieht und mit dir spricht und dich fragt, wie geht es dir, wirst du nicht sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Sondern du wirst sagen, oh, ich habe wirklich ein schweres Leben. Ich habe so viel Lasten. Ich habe überall, ob es zu Hause, in der Arbeit ist, egal wo es ist, Gemeinde, nirgendwo ist es so, wie ich es will. Ja, so kann man auch leben. Wenn ich euch das jetzt vorlege und beides miteinander so wählen lasse, dann sagt ihr, natürlich ist es viel schöner zu sagen, es sind die Wege des Herrn und es ist die Last des Herrn, die sanft ist und ich kann mit der Hilfe des Herrn damit umgehen. Das möchte ich tun. Aber macht ihr es, machen wir es, mache ich es? Oder sind wir nicht auch in der Lage dazu, bist du nicht auch und ich in der Lage dazu, zu klagen über diese Mühe? Wir lesen ganz oft die Geschichte aus dem Alten Testament, wenn Israel durch die Wüste zieht und Israel beschwert sich. Ich habe es jetzt erst gelesen beim Samuel, wo das Volk sich über die Nachfolger Samuel, seine Kinder, die dann als Richter eingesetzt worden sind, beschwert habe. Und da sagt Gott, sie verwerfen mich. Es geht hier nicht um die Kinder Samuels, wie auch immer sie als Richter nun letztendlich da fungiert haben. Sie verwerfen mich. Das heißt also, mit meiner Klage bin ich jemand, der letztendlich fortwährend sagt, Herr Jesus, du machst es falsch. Du musst mich an die Regierung lassen. Ich muss unbedingt jetzt an die Regierung und muss die Dinge regeln, so wie sie gehören. So gehört es gar nicht. Und aus dem Grund, wenn wir das sagen, können wir natürlich auch keinen Frieden haben. Wir können nicht leben, wenn wir eben wirklich davon überzeugt sind, dass das alles nicht zu unserem Leben gehören darf. Dann sind wir dauernd auf der Flucht. Das darf nicht in meinem Leben sein. Das ist ja, versteht ihr, ich frage mich immer wieder auch bei allem, wo man natürlich berechtigterweise auch nach seiner Gesundheit schaut, wie kommt es, dass wir immer, je älter wir werden, umso heftiger, also wenn etwas dann nicht so stimmt, es muss wieder gut werden. Als würden wir in der Lage sein, unser Leben ewig hier auf dieser Erde führen zu können. Und also dass wir das nicht so für uns dann aufnehmen, um zu sagen, diese Not soll mich lehren, für die Welt, die auf mich zukommt, für die Herrlichkeit mich vorzubereiten. Sind wir viel eher Menschen, die, also manchmal hat man den Eindruck, so an dieser Welt hängen. Ich muss noch ein bisschen hier auf dieser Welt bleiben. Versteht ihr, das ist manchmal, natürlich, wenn man älter ist, man hängt am Leben, klar, ich möchte das jetzt nicht verurteilen. Vielleicht geht es mir auch mal so, dass ich dann ganz genauso mich verhalte. Aber sollte nicht im Grunde genommen diese Last, die der Herr uns auferlegt, uns vorbereitet zu sagen, ich habe eine Heimat bei dem Herrn Jesus, eine himmlische Wohnung, die er für mich bereitet hat und er kommt, um mich zu sich zu holen. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich, dass ich einmal bei dem Heiland sein werde und keine Krankheit mehr da ist. Mühe, Lasten, Anstrengungen, die wir selber auch haben. Der Hiskia hatte einmal, das habe ich jetzt erst gelesen im Jesaja, das möchte ich uns kurz hierzu noch aufschlagen, auch so eine Mühe. Und wie dem Elia ging es ihm auch, ja, nicht ganz leicht. Also er war schwer krank, das war jetzt nicht vergleichbar mit dem, was also der Elia mit dem Ahab zu tun hatte, aber auch eine Last, eine Mühe. Und dann sagt er Folgendes im Jesaja 38. Er sagt es, weil er mit dem Herrn dann auch wirklich durch diese Krankheitsnöte hindurchgegangen ist. In Vers 17 heißt es, siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Also Jesaja 38, Vers 17. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen, denn du hast all meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Das ist so für ihn jetzt das, was am Ende von dieser Krankheit, er ist ja dann ja geheilt worden auch, steht, siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Alle deine Anstrengungen, die Mühe, die der Herr dir auferlegt, im Dienst für den Herrn, aber auch darüber hinaus eben manche Krankheitsnöte möchte ich durchaus hier mit hineinnehmen. Wäre das nicht schön, wenn wir das auch sagen könnten? Es dient mir zum Frieden. Das ist eine gute Einstellung all dem gegenüber, was dann eben auch schwierig ist. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen. Jetzt könnt ihr zu mir sagen, natürlich, wenn er geheilt ist, kann er das ganz, ganz gut sagen. Aber es gibt viele Menschen, die Heil erfahren haben und trotzdem viel mehr an das denken, was negativ ist. Und nicht sagen, er hat mich errettet. Er hat meine Sünde hinter sich geworfen. Also, er hat mir vergeben. Das ist für mich so außergewöhnlich. Das ist so schön. Das ist für mich so herrlich, so einzigartig. Wenn man ihnen begegnet, können sie das ein oder andere erzählen über Nöte, die sie erlebt haben. Aber man hört vielleicht nicht das, was man hier von dem Hiskia hört. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen. Jeder, der hier schon Jesus Christus kennt, kann dies sagen. Jeder, der hier ist und wiedergeboren ist, kann dies sagen. Und ich möchte es mal so formulieren. Jeder, der wiedergeboren ist, wird durch die Kraft des Heiligen Geistes bewahrt, dies festzuhalten. Alle anderen können es nicht festhalten. Alle anderen bleiben bei ihrer Nöte stehen. Aber ein Kind Gottes vermag mit Mühen, mit Nöten umzugehen durch Jesus Christus. So war es bei dem Elia. Dieser Dienst dem Ahab gegenüber war einer, der war wieder ganz neu für ihn anstrengend. Und auch auf euch werden anstrengende Dienste und Aufgaben in diesem neuen Jahr zukommen. Davon bin ich überzeugt. Menschen, die anstrengend sind, Situationen, die anstrengend sind, Menschen, die undankbar sind, Menschen, die euren Dienst, euer Anliegen, eure Liebe nicht zu schätzen wissen. Die ganz im Gegenteil sogar euch dann ablehnen, wie der Ahab. Und euch Verdächtiger und euch dann als Menscher Darsteller, die das Unglück nun auch zu verantworten haben. Aber lasst euch von dem nicht bekümmern. Lasst euch von dem nicht auch den Mut nehmen, weiter diese Mühe, die der Herr in euer Leben legt, auch anzunehmen und auch schwere, schwierige Wege und Aufgaben anzugehen mit ihm. Lasst euch leiten von ihm. Ihr werdet von euch nicht in den Weinberg Nabots gehen, aber wenn der Herr uns leitet und durch die Kraft seines Geistes wir unseren Weg gehen, werden wir solche Wege gehen dürfen. Und sie werden uns zum Segen sein. Aber ich muss weitergehen und noch etwas anderes dazu sagen. Der Auftrag, den der Elia nun bekommen hat für den Ahab. Diese Botschaft ist eine, die den Ahab erschrocken hat. Das merken wir ja auch an seiner Reaktion. In Vers 19 legt der Elia schon los. Jetzt muss man sagen, es ist eigentlich nicht er, der loslegt, sondern Gott ist es, der hier aufdeckt. Und er sagt zu dem Ahab, hast du gemordet und in Besitz genommen? Müsst ihr euch das vorstellen, als der Ahab und der Elia zusammenstanden, da hat der Ahab ja nicht gewusst, dass der Elia das alles schon auch mitbekommen hatte. Das war ja eine Intrige, die von der Frau Ahabs eingefädelt worden ist. Und jetzt hat der Ahab, als er den Weinberg Nabots einnehmen wollte, sicherlich nicht daran gedacht, dass er jetzt auf den Elia trifft. Und so war das für ihn eine riesige Überraschung, negativer Art und Weise. Aber was jetzt noch viel, viel, viel schwieriger ist für den Ahab, das ist, dass hier jemand ihm sagt, wer er ist. Er sagt ja nicht, also deine Frau hat eine Intrige, so also angezettelt und du hast ja da also zugestimmt, sondern er ist der Verantwortliche. Er hat es letztendlich bejaht. Er hat die Verantwortung. Hast du gemordet und in Besitz genommen? Wenn wir vor dem Herrn Jesus Christus stehen und der Ahab stand damals vor dem Herrn, sind wir wie ein aufgeschlagenes Buch. Es ist alles offenbar. Alles. Alles. Und es wird jetzt auch nichts beschönigt in dem Sinn, nicht? Also dass wir machen das, also ich mache das, ihr macht das ja auch mit eurem eigenen Leben, mit eurem eigenen Verhalten, ja, dass ihr sagt, also Momente mal, also Schuld ist doch eigentlich, und dann kommt meistens irgendeine Situation, die schuld ist, oder ein Mensch, der schuld ist, oder Umstände, die also schuldig sind, weswegen etwas geschehen ist. Aber hier wird es alles weggewischt. Hier steht der Ahab vor dem lebendigen Gott und Gott schaut ihm ins Angesicht und sagt, du bist ein Mörder. Neue Testament wird es einmal gesagt von dem Johannes im 1. Johannesbrief, wenn wir sagen, dass wir keine Sünder sind, also dann ist es so, dass wir im Grunde genommen Gott gegenüber nicht wahrhaftig sind. 1. Johannes 1, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Also, es geht jetzt nicht darum, dass ich quasi sage, Moment mal, ich habe ja noch nie jemand umgebracht. Also, das ist ja oft so die Redeweise dann von Menschen, die Rechtschaffer sein wollen. Ich habe ja noch nie jemand umgebracht. Aber jetzt, wenn du persönlich heute Morgen in der Gegenwart Jesu Christi dich befindest, kannst du vor dem Herrn Jesus Christus hinstehen und kannst sagen, Herr Jesus, alles ist gut. Alles ist gut. Mein Herz, ich kann es dir zeigen und alles ist gut. Schlecht ist nur, also so um mich herum, das ist schlecht. Aber bei mir, alles ist gut. Nein. Wenn wir so denken, betrügen wir uns selber und wir betrügen Gott. Wenn wir nicht sehen, dass wir Sünder sind, wenn wir von uns aus nicht sehen, dass wir krank sind und Heilung brauchen, betrügen wir Gott. Und das gilt nun für den, der den Herrn Jesus noch gar nicht kennt, wie für den, der den Herrn Jesus kennt. Das ist die Grundlage meiner Gemeinschaft auch mit dem Herrn Jesus Christus. Also eine wichtige Grundlage, das Verständnis von meiner Verlorenheit und meiner Abhängigkeit Jesus Christus gegenüber. Verlorenheit, wenn ich Jesus noch nicht kenne, Abhängigkeit, wenn er nun mein Heiland ist. Ich bin ein Sünder. Und ich kann dem gegenüber nicht wegrennen. Ich kann nicht von mir aus sagen, ach ja, ich versuche es halt nicht. Ich möchte einfach auch ein gutes Leben führen. Ich muss mich schuldig bekennen. Ich muss mich demütigen. Es ist ganz interessant, dass der Ahab hier sich demütigt. Hat er nun wirklich Buße getan? Manche meinen ja, manche meinen nein. Darüber will ich jetzt gar nicht viel Worte verlieren. Aber es heißt hier, er hat sich gedemütigt. Gott erklärt ihm gegenüber, schau einmal, Elia, wie der Ahab sich vor mir gedemütigt hat. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Vers 29. Das ist etwas mit von dem Schwierigsten überhaupt für uns, dass wir uns demütigen. Dass wir diese Worte für uns immer wieder finden, ich bin schuld. Ich bin schuldig. Wir werden ja nie im Vater unser beten, vergib uns unsere Schuld, wenn wir sagen, also an mir liegt es ja nicht. Es liegt an dem und jenem, und also, aber an mir liegt es doch nicht. Wir werden uns nicht demütigen. Wenn man einem Menschen begegnet, kann man innerhalb von einer relativ kurzen Zeit herausfinden, ob er in dieser Haltung auch lebt, wissend darum, dass er ein Sünder ist und nur Jesus ihn retten kann. Oder ob er noch die Überzeugung hat, die meiste auf dieser Erde haben, ich kann etwas, ich bin etwas. Hat dir der Herr Jesus Christus schon zeigen können, dass du gar nichts kannst, dass du ein Mörder bist. Du brauchst ja gar niemanden umgebracht haben, um ein Mörder zu sein. Du musst ja nur denken, also was ist das denn für ein Trottel? Wer von uns hat es nicht schon gedacht? Wie sehr empfinden wir unsere Sünde? Wie sehr ist es uns bewusst, dass wir Sünder sind? Nur in dem Maße werden wir Jesus Christus aufsuchen. Dein mangelndes und mein mangelndes Bibelstudium weist darauf hin, dass wir kein richtiges Sündebewusstsein haben. Wenn wir es hätten, würden wir begierig sein nach dem Heil und dem Heiland. Ich will nicht sagen, dass wir gar nicht in der Bibel lesen. Ich will uns nicht ganz und gar verurteilen. Aber ich will das eine sagen. Je mehr wir uns bewusst sind, wie groß unsere Sünde ist und wie sehr wir Sünder sind, umso mehr treibt es uns in die Hände des Heilands und in die Hände aller Kinder Gottes, dass wir Gemeinschaft mit ihnen suchen. Und je weniger wir davon überzeugt sind, umso weniger brauchen wir Bibel, Gebet, Gemeinde. Das ist eine ganz einfache Angelegenheit, eine ganz einfache Rechnung. Wie ist es für dich? Wie ist dein Bewusstsein? Tritt jetzt nicht hin und sagt, also dieser böse Ahab, Mörder, der hat den Naboth einfach umbringen lassen, sondern erschrick über deine eigene Sünde. Hab ein eigenes Sündebewusstsein. Das bringt dich dazu, Jesus zu suchen. Das bringt dich dazu, ihn anzurufen. Herr Jesus, wenn du nicht mein Leben veränderst, kann ich nicht leben, kann ich nicht errettet werden, kann ich nicht wirklich auch erfüllt sein, glücklich sein, zu deiner Ehre leben. Kann ich gar nicht errettet werden, wenn du mich nicht errettest, wenn du mir nicht beistehst. Das ist Demütigung. Wisst ihr, das ist etwas, wo ich, und jetzt muss man es ja so sagen, wo ich eine Stellung einnehme, die ich habe, nicht wo ich mich künstlich erniedrige. Darum geht es hier gar nicht. Es geht nicht um künstliche Erniedrigung, dass ich so, also das gibt es ja auch, diese, wie sagt man so in Anführungszeichen, Speichelleckerei oder so diese falsche Demut, sondern es geht nur darum, dass ich vor einem lebendigen, heiligen Gott sehe und wahrnehme, wer ich bin und wie verloren ich bin. Und dass er mich vollkommen in der Hand hat, dass er mich vernichten kann. Das ist, was ja hier auch der Ahab aufgezeigt bekommt. Ich will Unheil über dich bringen. Der Narr hat keine Angst vor Gott. Aus dem Grund ist er ein Narr. Er nimmt nicht wahr, dass sein Leben in Gottes Hand sich befindet. Dass er jeden Augenblick stürzen kann und für immer und ewig verloren sein kann. Er glaubt, er hat sein Leben selbst in der Hand und geht einfach weiter. Geht einfach weiter. Ich kann mir kaum etwas Schrecklicheres vorstellen, als eben diese Worte: Siehe, ich will Unheil über dich bringen. Was ist dein Schutz, wenn Gott so einmal mit dir redet, wenn er dir deine Sünde zeigt in einer Art und Weise, dass du nicht mehr ausweichen kannst? Hast du einen Schutz? Du brauchst den Schutz, von dem der Paulus hier redet. Und damit möchte ich im Grunde genommen auch diese Predigt zum Abschluss bringen. Im Römer, im 8. Kapitel steht es beschrieben, im allerersten Vers: So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Ich halte mich jetzt nicht auf, darüber zu diskutieren, ist die Buße Ahabs eine echte oder keine echte gewesen. Eines ist ganz klar, er hat sich gedemütigt. Und eines ist auch ganz klar, das Einzige, was mich und dich davor bewahren kann, dass Gottes Gericht nicht über uns kommt, ist Jesus Christus. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Was ist das für eine außergewöhnliche Wahrheit? Ich bin ein Sünder und ich habe wirklich die Verdammnis verdient. Mit jeder einzelnen Sünde meines Lebens habe ich die Verdammnis verdient. Aber nun kommt der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes und wird Mensch und tritt meine Stelle an. Erfüllt für mich das Gesetz und nimmt meine Sünde am Kreuz auf Golgatha für sich auf sich. Und nun trägt er die Verdammnis. Das ist das Evangelium, das ist das Größte und Schönste, was es überhaupt möglich ist zu wissen, was man überhaupt begreifen und erkennen kann. Der größte Schatz. Manchmal verzweifle ich wegen meiner Sünde und ihr wegen eurer Sünde. Manchmal kommt der Satan noch dazu und haut mit seinem Hämmerle auch noch drauf und macht einen ganz klein und zerstört einen, will einen zerstören. Aber dann kommt mein Herr und tritt an meine Seite und sagt, schau, ich habe deine Sünde auf mich genommen und du darfst Friede haben. Du musst nicht verzweifeln. Ich bin gekommen, damit du Leben hast und Leben im Überfluss. Durch mich darfst du überwinden. Durch mich darfst du wirklich auch siegreich sein. Durch mich und meine Gnade wirst du geheiligt. Ich bin dir selbst zur Heiligung geworden. Das ist unsere Hoffnung, das ist das Evangelium. Das ist das Werk Jesu Christi, das ist er selbst. Wenn meine Sünde mich anklagt, weiß ich, dass einer größer ist und es ist der Herr selbst, der für mich gekommen ist. Und jetzt darf ich mich daran freuen. Da vertraue darauf. Vielleicht weiß ich noch gar keinen Weg raus aus meiner Sünde. Vielleicht weiß ich noch gar keinen Weg raus aus diesem Dilemma. Aber ich darf ihm vertrauen. Herr Jesus, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich vertraue dir. Ich muss nicht mehr verzweifelt sein. Ich habe jemanden, der die Sünde überwunden hat, der sie am Kreuz auf Golgatha besiegt hat, der sie gesühnt hat, das Feuer ausgelöscht hat. Ich habe jemanden, der Kraft hat, gegen den Satan anzutreten. Er hat in der Wüste, als der Satan auf ihn zukam, ihn überwunden. Ich habe jemanden, der mit allen Anfechtungen, egal welcher Art auch, umgehen kann. Er kann mir auch beistehen. Da wird Jesus Christus mir groß, wenn ich klein werde, wenn ich, wie Johannes der Täufer sagt, ich bin nicht würdig, ihm die Sandale aufzumachen. Demütigung. Da wird Jesus groß. Er ist so groß, so herrlich. Was ist er für dich? Ein Anhängsel, welches man manches Mal hervorholt. Ein Notnagel, den man besonders auch verwendet, wenn man in Not ist. Oder ist er dein Leben, dein Ein und dein Alles? Für Elia war es so. Er stand hunderte von Jahren später schon auch quasi halb verherrlicht mit dem Herrn Jesus auf dem Berg der Verherrlichung und blickte auf seinen Ausgang. Oh, wie groß war seine Freude gewesen, dort zu stehen und ihn persönlich dann auch als Mensch kennenlernen zu dürfen, als den Messias, der kommen sollte, daran hat er schon geglaubt und war ein Kind Gottes. Aber da stand er mit ihm auf dem Berg der Verherrlichung und blickte auf den Ausgang, auf Golgatha, auf die Auferstehung. Was für eine Freude war es für ihn. Ist es deine Freude? Ist es meine Freude? Es ist die einzige Freude, die bleibt. Himmel und Erde werden vergehen. Aber er, sein Reich, kommt. Ich möchte am Ende mit uns still werden und gemeinsam beten. Lieber Herr, Wir kommen zu dir. Wir sind Sünder und wir kommen mit unserer Sünde nicht klar. Wir können nicht einfach so uns verändern. Wir haben das schon gemerkt. Aber Herr, wir sind auch stolz und wir beugen uns nicht leicht und demütigen uns nicht leicht. Deshalb wollen wir dich bitten, hilf uns, zum einen unsere Sünde zu erkennen, zum anderen uns zu demütigen. Und dann aber auch im Glauben zu ergreifen, was du für uns vollbracht hast. Und dass du uns wirklich verändern möchtest und dass wir Hoffnung haben dürfen. Inmitten all der Nöte, die wir erleben, inmitten all der Mühe, die du uns auch manchmal auferlegst. O Herr, du bist unsere Hoffnung, du bist das Leben, du bist unsere Zuversicht. Und wir dürfen wissen, Herr, dass all das bittere Leid uns zum Friede werden muss. Du hast dich unser angenommen. Du bist für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Du hast uns ewiges Leben geschenkt und du wirst kommen und wir dürfen einmal bei dir sein. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Bete dich an. Amen.